Die Aufzeichnung läuft schon, Dorothee. Bei mir sagt es an, die läuft.
Jetzt sind wir wieder da. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich. Nein, so schön. Ich beende nochmal, damit ich ordentliche Folien bekomme. Naja, bis jetzt, wie es ist. Also alle Vorträge finden hier im Audimax statt. Es gibt parallel einen Livestream, das haben Sie jetzt schon nachverfolgen können. Und außerdem gibt es, wie gesagt, die Vorträge hinterher im Podcast. Also wenn man dann bei einer Veranstaltung nicht dabei sein kann, der kann die hinterher nachlesen, nachhören auf der Webseite des Gender Centers. Jetzt brauche ich hier die nächste Folie.
Warte, ich würde dich scrollen, Dorothee.
Ich glaube, Tabitha.
Ja, wenn ich das auch noch.
Ja, okay, sage ich dann einfach. Ich möchte zunächst mal auf Hygieneregeln aufmerksam machen. Das ist eine Pflicht. Also bitte immer Maske tragen. Nur wer spricht, kann die Maske gerne abnehmen, so wie ich jetzt. Wir bewegen uns da im Rahmen der Allgemeinverfügung zur Infektionsvermeidung der Philipps-Universität Marburg. Ich möchte zunächst die Termine im Detail vorstellen, dann die nächste Folie. Wir starten jetzt gleich mit einem Roundtable, in dem das Forschungsnetzwerk seine Grundlagen und Zielsetzungen vorstellt. Daran nehmen teil Sigrid Ruby, Professorin für Kunstgeschichte an der JTU Gießen, Inge Schmidt-Voges vertritt die Geschichte der frühen Neuzeit hier in Marburg, die Literaturwissenschaft, ja, die Literaturwissenschaftlerin Hanja Siebenfalter hat ebenfalls einen Schwerpunkt für Neuzeit in ihrer Disziplin und Forschung hier ebenfalls in Marburg. Jutta Mergenhahn ist online zugeschaltet. Sie ist wissenschaftliche Geschäftsführerin des Zentrums für Medien und Interaktivität der JTU Gießen. Und die Moderation übernimmt Carmen Birkwer. Sie ist Amerikanistin und ebenfalls Mitglied im Forschungsnetzwerk und hier in Marburg. Nächste Woche beschäftigen Inken Schmidt-Voges und ich uns mit Violencia und Protestas, also Gewalt, Geschlecht und Legitimität im 16. und 21. Jahrhundert. Wir hinterfragen dabei das was übermächtige Forschungsnarrativ der Aufklärung, wonach eine zivilisierende und gesetzmäßige institutionelle Herrschaft die vermeintliche Willkür frühneuzeitlicher Potentaten abgelöst und ein staatliches Gewaltmonopol durchgesetzt habe. Am 5. Mai überprüfen Annette Henninger und Isabel Heinemann Konflikte um Ehe und Familie in der Bundesrepublik und in den USA, auch Ansätze zu einer Pluralisierung der Geschlechterordnung und mögliche unerwünschte Nebeneffekte. Annette Henninger ist Professorin für Politik und Geschlechterverhältnisse hier in Marburg und geschäftsführende Direktorin des Genderzentrums. Isabel Heinemann ist Zeithistorikerin und Professorin an der Westfälischen Wilhelms-Universität in München. Dann die nächste Folie. Am 12. Mai ist dann die Gender Lecture angesetzt. Alef Özkazanj befasst sich mit dem Verhältnis von Geschlecht, Macht und Staat im Fall der Türkei. Alef Özkazanj war Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Ankara. Nachdem sie 2016 die Petition WissenschaftlerInnen für Frieden unterzeichnet hatte, wurde sie zwangsverwendet. Sie forscht unter anderem zu Antigenderismus und Rechtspopulismus in der Türkei. In der Gender Lecture wird sie das aktuelle Gender-Regime auffächern zwischen der Kontinuität seit der Herausbildung eines republikanischen Nationalstaats in der Türkei und den damaligen Debatten über die emanzipierte Frau und Antigenderismus seit der autoritär-populistischen Wende seit 2011. Diese Vorlesung findet erstens auf Englisch und zweitens in Livestreams statt. Können Sie zu Hause oder eben auch hier im Audimax mitverfolgen, wenn Sie zum Beispiel als Audimax kommen, haben wir gemeinsam die Gelegenheit hier zu diskutieren. Da bräuchte ich die nächste Folie. Der ging der Woche drauf, am 19. Mai befassen sich Jutta Hergenhahn und Carmen Birkin, die Präsidentinnen in französischen und US-amerikanischen TV-Serien. Die beiden analysieren ausgewählte Inaugurationsszenen von fiktiven Präsidentinnen aus House of Cards in den USA und Baron Noir in Frankreich. Im Hinblick auf den Umgang mit den Machtinszenierungen im wirklichen Leben. Denn in beiden Ländern hat es bislang ausschließlich männliche und ethnisch weiße Präsidenten gegeben und so viel persönliche Anmerkung darf sein. Für Frankreich hoffen wir doch alle, dass es erstmal so bleibt. Am 26. Mai ist ein Präsidentenfahrt. Am 2. Juni untersuchen sie mit Umi und Inken Schmidt-Vogels bildliche und politische Anordnungen fürstlicher Paare in der frühen Neuzeit. Fürstliche Herrschaft war in Europa der frühen Neuzeit arbeitsteilig organisiert. Beide Ehepartner übernahmen politische Verantwortung. Der Vortrag fragt danach, wie sich solche antragsgeschlechtlichte Macht- und Herrschaftssituationen in die Rahmenbedingungen einer ständischen Gesellschaft einfügen und wie diese Zusammenhänge medial präsentiert und repräsentiert wurden. Am 9. Juni nähert sich Angelique Leschawski-Schwerk am Beispiel der Zweiten Polnischen Republik, die war von 1918 bis 1939, der Trias Geschlecht Macht und Staat. Sie beleuchtet unterschiedliche Räume in Politik und Öffentlichkeit sowie feministische Diskurse und Gegensätze, Spannungen und Problematiken, aber auch Fortschritte und Erfolge in Bezug auf Chancengleichheit und politische Teilhabe auszuüben. Angelique Leschawski-Schwerk ist Historikerin und Slawistin und arbeitet am Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur Simon Buchnow in Leipzig. 16. Juni haben wir wieder einen Feiertag. Am 23. Juni eröffnen Helga Krüger-Kiern und Isabel Heinemann psychoanalytische und zeithistorische Perspektiven auf Familien. Am Beginn des 20. Jahrhunderts überschneiden sich zeitlich die Entstehung der psychoanalytischen Theorien, Kämpfe für mütterliche bzw. weibliche Rechte und gegen die Pathologisierung von Homosexualität sowie die Herausbildung des bürgerlichen Familienideals, zwei sehr gegensätzliche Entwicklungen. In diesem Kontext beleuchten Krüger-Kiern und Heinemann den Zusammenhang von Geschlechter- und Kindheitstheorien und historischen Familienkonzepten. Isabel Heinemann habe ich bereits vorgestellt, Helga Krüger-Kiern ist Psychoanalytikerin und Honorarprofessorin im Fachbereich Erziehungswissenschaften hier in Marburg. Am 30.06. geht es am Beispiel der nationalsozialistischen SA und der frühen bundesrepublikanischen Polizei um Männlichkeit und Kameradschaft in halbstaatlichen Organisationen. Sabine Mecking und Martin Wöllnitz fragen danach, wie kameradschaftliche Vergesellschaftung funktionierte. Welche Rolle spielte die Ausübung von Gewalt? Und in welchem Verhältnis stand die eigene Organisation unter anderem zu Familie, Verwandtschaft oder Freundeskreis? Sabine Mecking ist Professorin für Hessische Landesgeschichte hier in Marburg und Direktorin des Hessischen Landesamts für geschichtliche Landeskunde. Martin Wöllnitz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Landesamt und forscht unter anderem zu Polizei, Gewalt und Terrorismusgeschichte. Am 7. Juni schließlich spricht Bernhard Otto über toxische Männlichkeit und weibliche List im bayerischen Finanzministerium. Prestigeträchtige Spitzenpositionen der Ministerialbürokratie blieben Frauen lange Zeit verschlossen. Warum das so war und wie dies mit der demokratischen Kultur in Westdeutschland zu tun hat, steht im Zentrum der Vorlesung. Bernhard Otto ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und forscht insbesondere zur Erfahrungsgeschichte der Demokratie. Abgeschlossen wird die Ringvorlesung mit einem Workshop für all jene Studierenden, die eine Studienleistung im Rahmen des Gender-Zertifikats erbringen wollen oder im Rahmen von anderen Disziplinen. Dabei gibt es Folgendes zu beachten. Dafür bräuchte ich die nächste Folie. Wer eine Studienleistung erbringen möchte, trage sich bitte bis zum 4. Termin, das ist die Gender Lecture, am 12. Mai in das Umfragetool auf IGAS ein. Die Anwesenheit, also Umfrage, ist jetzt wirklich nur dazu da, um zu sagen, ja, ich nehme teil, mehr ist jetzt nicht in der Umfrage drin. Die Anwesenheit beim Abschlussworkshop am 14. Juli ist Pflicht. Sollte das ausnahmsweise nicht möglich sein, aber Sie trotzdem eine Studienleistung erbringen wollen, wenden Sie sich doch bitte an die Studienberatung des Genders. Wir haben für diesen Workshop Leitfragen formuliert, die in dem Workshop in einer Gruppenarbeit bearbeitet werden. Und anhand derer Sie sich mit den Vorträgen der Vorlesung auseinandersetzen sollten. Wie der Workshop genau abläuft, das müssen wir noch gucken. Das hängt unter anderem davon ab, wie viele Leute sich anmelden. Die Leitfragen im Einzelnen. Welches Verständnis von Geschlecht wird im jeweiligen Vortrag entwickelt? Wie werden Geschlecht, Macht und Staat kontextspezifisch konzeptionalisiert, repräsentiert und oder literarisch performt? Welche vergeschlechtlichen Kontroversen, Interessenskonflikte oder Ungleichheitsformen werden dabei adressiert? Wie verschränkt sich jeweils die Kategorie Geschlecht mit weiteren kontextspezifischen Kategorien sozialer Ungleichheit? Welches Verständnis von Staat bzw. Staatlichkeit wird im Vortrag entwickelt? Wie wird die Reichweite staatlichen Eingreifens gegenüber sozialen Praktiken eingeschätzt? Und schließlich, wo liegen jeweils die Triebkräfte für einen Wandel oder für das Beharrungsvermögen gesellschaftlicher Geschlechterverhältnisse? Es wäre also gut, wenn Sie eine Studienleistung erbringen wollen und sich einen Vortrag anhören, wenn Sie diese Leitfragen anbringen wollen. Anders als auf dem Plakat angegeben, wird der Workshop von der Literaturwissenschaftlerin Lea Reif, ebenfalls im Mitglied in unserem Forschungsnetzwerk, mir geleitet. Die Leitfragen finden Sie übrigens von Elias. Und da kommen wir jetzt zur Anmeldung. Die Anmeldung auf Elias ist auch für jene interessant, die keine Studienleistung erbringen wollen. Ganz einfach deswegen, weil wir hier Basisliteratur zu den Vorträgen versammelt haben. Sollte es irgendwelche kurzfristigen Änderungen geben, würden wir die über Elias bekannt geben. Dann die nächste Folie. Dann möchte ich noch einen Hinweis geben auf die Regeln des Umgangs miteinander. Wir bewegen uns da auch im Rahmen dessen, was an der Universität Marburg guter Umgang ist, nämlich gemäß der Antidiskriminierungsrichtlinie der UNR sollen bei universitären Veranstaltungen alle Beteiligten dazu beitragen, dass die UNR ein von gegenseitigem Respekt, Offenheit und Chancengleichheit geprägter Arbeitsplatz für Schülerinnen, Lehrer und Lerner ist und bleibt. Hierzu sind die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten unabhängig, insbesondere von Geschlecht, ethnischer Herkunft oder rassistischen Zuschreibungen, sozialer Herkunft, Aussehen, Lebensalter, Behinderung, sexueller oder geschlechtlicher Identität, Religion oder Weltanschauung zu respektieren und zu schützen. Die Organisatorinnen der Vorlesung ermutigen die Beteiligten dazu, eventuelle Fälle von Diskriminierung zu melden und behalten sich vor, bei Zuwiderhandlungen gegen diese Diskriminierungsrichtlinie notfalls auch voraussichtlich. Und das gilt sowohl hier im Audimax als auch online im Chat. Wir haben ModeratorInnen für den Chat, die da auch entsprechend antworten. So, und noch eine Folie. Wenn Sie Fragen zum Gender-Zertifikat, zu den Studienleistungen und so weiter haben, wenden Sie sich gern an die Studienberatung im Gender-Zentrum. So, und jetzt wünsche ich uns allen ein informatives Roundtable-Gespräch, genau mit dieser letzten Folie, und übergebe an die Moderatorin Carmen Kriegwerke.
Ich versuche es mal, geht das so? Mit Maske, müsste eigentlich gut trotzdem zu verstehen, nein. Also auch von mir nochmal ein ganz herzliches Willkommen heute Abend zu unserem Auftakt unserer Ringvorlesung. Ich wurde ja schon vorgestellt, ich bin Amerikanistin und ich möchte Sie auch begrüßen, nicht nur als Mitglied des Projektes, Geschlecht nach Staat, sondern eben auch als stellvertretende Vorsitzende des Zentrums für Gender Studies, ganz offiziell. Und würde ganz kurz, ich mache keine Vorstellung mehr, denn das wurde ja bereits getan, ganz kurz sagen, wer wo sitzt, falls Sie dann auch mit dem Namen einer Person verbinden wollen. Direkt neben mir links ist Sigrid Moving, Professorin für Kunstgeschichte in Gießen. Danach ist Inge Schmidt-Vogels, Professorin für frühneuzeitliche Geschichte. Und ganz außen links sitzt Siebenfalker, Professorin für Germanistik, auch mit Schwerpunkt auf der frühen Neuzeit. Das ist die Teilnehmerin des Panels und dazu kommt Jutta Herdenmann, die Sie auf der Leinwand sehen können, die leider heute nicht dabei persönlich live dabei sein kann. Wir begrüßen Jutta auch ganz herzlich. Sie ist Politikwissenschaftlerin, hat lange Jahre auch in Frankreich gelebt und dort gearbeitet und arbeitet an der Uni Gießen auch im Gender-Zentrum, ohne dass das jetzt genau richtig Begriff wäre. Das sind die vier Teilnehmerinnen des heutigen Panels. Ganz kurz noch, wir werden etwa 45 Minuten haben für das Panel als solches. Wir würden versuchen, am Ende circa eine halbe Stunde noch zu lassen für Fragen, sowohl von Ihnen hier im Saal als auch über den Chat. Meinen Sie, das ist alles klarzeitig? Gut, damit würde ich ganz gerne beginnen und zwar nochmal zurückgehend auf die drei allgemeinen Begriffe Geschlecht nach Staat. Das ist ja der Haupttitel des Projekts. Und vielleicht können die Teilnehmerinnen ein bisschen was dazu sagen, wie man auf diesen Titel gekommen ist, was der Titel bedeutet eigentlich, Zusammenspiel zwischen diesen Begriffen, ohne schon auf die einzelnen Disziplinen einzugehen. Anja, hättest du Lust, da mal einen Einstieg zu machen?
Ja, kann ich gerne. Ich glaube, ich nehme dann auch das Mikrofon, das schon zumindest.
Danke.
Das ist doch deutlich angenehmer, als durch die Maske so laut zu sprechen. Ja, auch von meiner Seite erstmal ganz herzlich willkommen und eine kleine Entschuldigung für die technischen Turbulenzen am Anfang, die waren sozusagen nicht eingeplant, aber wir haben sie ganz gut gelöst und wir freuen uns, dass Sie alle da sind und dass wir den Auftakt machen können und vor allem, dass dieser Auftakt fast in der überwiegenden Mehrheit präsent stattfinden kann und nicht ins Digitale verlegt werden musste. Genau. Wie Sie inzwischen ja bereits mitbekommen haben, ist Ringvorlesung quasi ein Produkt oder auch, wenn man es möchte, ein erster Testversuch in einer Öffentlichkeit, in einer universitären Öffentlichkeit für eine Gruppe, die sich vor gut zwei Jahren begonnen hat zu konstituieren und die seit anderthalb Jahren sehr eng zusammenarbeitet, eine interdisziplinäre Gruppe, die sich aus verschiedenen Disziplinen zusammensetzt. Dazu kommen wir gleich noch, die vor allem im Rahmen von Gießen beheimatet ist, aber wir haben eine Kollegin der Universität Münster, Isabel Leinemann, die ebenfalls noch mit von der Partie ist. Und diese Gruppe oder dieses Netzwerk setzt sich seit seiner ersten Formation, wenn man das so sagen möchte, mit drei Begriffen auseinander, die mit Bedacht gewählt sind, weil es drei Begriffe sind, die man sowohl als Kategorien denken kann, als auch als Konzepte, die historisch übergreifend einsetzbar sind, nicht vollständig, aber zumindest für den historischen Raum, den wir als im größeren Sinne Neuzeit bezeichnen können. Das heißt, die präsent sind, die aber auch produktiv zu sein versprechen für eine wissenschaftliche Analyse, für einen Zeitraum, der ungefähr um 1500 von uns, jetzt am Anfang, um 1500 von uns datiert wird als ein möglicher Beginn der frühen Neuzeit und der bis in unsere ganz aktuelle Gegenwart reicht. Und das ist auch der historische Zeitraum, den wir umspannen. Und diese drei Begriffe, drei Konzepte, Geschlecht, Macht und Staat, von denen versprechen wir uns, dass sie auf der einen Seite historisch spezifisch analysiert werden können. Das heißt also, dass wir Wissen oder Erkenntnisse darüber, neues Wissen und neue Erkenntnisse darüber gewinnen werden, was es heißt, zum Beispiel im 16. oder 17. Jahrhundert über Geschlecht zu sprechen, wie dieser Begriff in den damaligen Texten auftaucht, in historischen Dokumenten, aber auch in Texten, die wir retrospektiv als literarisch bezeichnen, die aber auch in bildkünstlerischen Darstellungen repräsentiert oder inszeniert wird. Was jeweils das Besondere an der Bedeutung oder des Einsatzes von Geschlecht ist, wie sich dieser Einsatz verhält zu späteren Semantisierungen und Kodierungen von Geschlecht, dann um 1800, im 19. Jahrhundert und dann bis in unsere Gegenwart. Und das spielen wir durch, einmal mit jedem Begriff einzeln, weil jeder Begriff für sich selber ein ganzes Forschungsfeld eröffnet. Was uns aber besonders interessiert, ist das Zusammenwirken dieser drei Konzepte. Das heißt, wie hat die allmähliche Etablierung spezifischer staatlicher Strukturen mit ihren Institutionen, mit ihren diskursiven und nicht diskursiven Praktiken, wie hat dieser Prozess unsere Vorstellung von Macht und unser Konzept von Macht mitformiert und mitbestimmt, welche Auswirkungen hatte das wiederum auf unsere Konzepte und unsere Vorstellungen, unsere Ordnungsmodelle von Geschlecht, aber auch andersherum gedacht, wie schlagen sich bestimmte Konzepte von Macht, auch eine bestimmte Ausdifferenzierung von Macht nieder in zum Beispiel staatlichen Strukturen oder protostaatlichen Strukturen, in Ordnungen von Geschlecht und Geschlechtlichkeit. Und letztendlich kann man das, oder werden wir das auch nochmal von der Geschlechtsseite her betrachten. Das heißt, wir arbeiten sozusagen sowohl innerhalb der einzelnen Konzepte als auch in der Wechselwirkung zwischen diesen beiden Konzepten. Und das ist, glaube ich, ganz vielversprechend und auch ganz produktiv, zumindest war es für unsere bisherige Arbeit schon sehr, sehr produktiv, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass wir das eben interdisziplinär machen, aber vielleicht da dazu jemand anders etwas. Weißt du was dazu?
Ja.
Dann kann ich auch noch ergänzen, auch von mir erstmal herzlich willkommen und ich glaube auch ein ganz spannender Projekt oder Aspekt unseres Projektes ist, eben gerade mit Fokus auf Geschlechter und Geschlechterkonzepte festzustellen, dass es eben nicht, wie man vielleicht landläufig sich vorstellen könnte, eine Art Befreiung der Frau gegeben hätte, die lange, lange unterdrückt war und nie mit Herrschaft ausüben durfte, was dann sozusagen mit den liberalen Demokratien zumindest normativ mit ermöglicht ist und wir in einer Idee von Gleichheit leben, sondern dass die Partizipation von Menschen, die unterschiedlich eben als Mann und Frau wahrgenommen werden, immer eine umkämpfte Position waren. Auch wenn man sich eben für das 16., 17. und 18. Jahrhundert anschaut, ist es eben nicht einfach so, dass Männer die Machtvollen sind, diejenigen, die Herrschaft ausüben und die Frauen die Ohnmächtigen sind, sondern was einfach so gegeben wäre, sondern dahinter stehen ganz konkrete Machtprozesse, die sich eben, was Anja schon ausgeführt hat, in gelehrten Diskursen widerspiegeln, die dann in die politische Kommunikation einfließen, die in Bild, künstlerischen und literarischen Medien verhandelt, ausprobiert und eben umkämpft sind. Und genau dieses Umkämpftsein des Konzeptes von Geschlechterordnung, Machtordnung in einem Sinne des Staates als eines ganz spezifischen historischen Produkts des westlichen Europa, das interessiert uns eben auch in ganz besonderer Weise und versuchen da, das, was alle kritischen Wissenschaftler seit 30 Jahren tun, die immer noch vorherrschenden Meistererzählungen eben nochmal aufzubrechen, was eben nur im interdisziplinären Zusammenhang möglich ist.
Bitte, auch noch?
Ja, ich kann da vielleicht noch ergänzen, dass das Interdisziplinäre natürlich auch bedeutet, jetzt aus kunsthistorischer Warte gesprochen, dass wir nicht nur textliche Quellen oder textliche, schriftliche Manifestationen berücksichtigen, sondern auch das Zusammenspiel von bildlichen Ausformungen, von Geschlechterbildern im Wortsinne und immer Zusammenspiel mit textlich verfassten Diskursen betrachten wollen. In der frühen Neuzeit am Beispiel von Porträts, aber auch von Historienmalerei oder von Grafiken, die dergleichen zu sehen geben, aber auch in der modernen, im 19. und 20. Jahrhundert, bis in die Gegenwart hinein. Und ich denke, das leuchtet Ihnen allen ein in der aktuellen Situation, in der wir vielleicht noch viel mehr als zu früheren historischen Zeiten mit Bildern umgeben sind und unsere Wirklichkeit durch Bilder vorgeformt ist, dass nicht nur die Künste, sondern die bildende Kultur oder Visual Culture, wie man im Englischen dann sagt, also alle Arten von Bildlichkeit eine sehr wichtige formative Rolle hatten und haben in unserer Vorstellung und in unserer Einschätzung von dem, was das Geschlecht, was Mann und Frau oder auch alles, was dazwischen und jenseits davon als Geschlecht formuliert ist, ausmacht.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich gucke noch mal so ein bisschen nach der Online-Präsenz. Jutta, möchtest du dazu zu diesem allgemeinen Punkt noch etwas ergänzen?
Wir hören dich leider nicht.
Jutta, du bist auch stumm geschaltet.
Hier aufhört? Nee, das muss man um. Das muss man sehen. Nee, da. Jetzt. Versuch mal.
Jetzt müsste es gehen. Ja. Können Sie mich hören? Hallo?
Wir können dich hören. Das geht auch nicht. Das ist nicht super laut.
Ja.
Versuch mal laut zu sprechen.
Ja, okay. Ich werde versuchen, laut zu sprechen, ja. Dann würde ich jetzt was sagen, inwiefern aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive die Beschäftigung mit dem Zusammenhang von Geschlecht, Macht und Staat relevant ist. Bin ich so gut zu verstehen?
Okay, das nicken die meisten, scheint okay zu sein.
Ja, okay. Ja, für die Politikwissenschaft ist der Zusammenhang von Geschlecht, Macht und Staat relevant, denn die feministische Politikwissenschaft hat nachgewiesen, dass der Staat sehr stark vergeschlechtlicht ist. Die staatlichen Institutionen, die wir als Polities bezeichnen, staatliche Politiken, die wir als Policies bezeichnen, und die Aushandlungsprozesse staatlicher Politics, ebenso wie die Gründungserzählungen moderner Staaten, sind in vielfältiger und komplexer Weise von geschlechtsbezogenen Ausschlüssen und von Geschlechterhierarchien geprägt. Durch den Staat selbst ausgeübte und durch seine Ordnung ermöglichte Machtausübung, ebenso wie durch ihn verursachte Ohnmacht, haben Auswirkungen auf die Handlungsmöglichkeiten von Menschen in Abhängigkeit von ihrem Geschlecht. Staatliche Macht begründet und verfestigt gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse. Gleichzeitig wird der Staat adressiert, um inegalitäre Geschlechterverhältnisse wieder aufzulösen und umzugestalten. Bevor ich weitermache, möchte ich einmal Carmen Birkel als Moderatorin fragen, ob ich jetzt schon weiter ausholen soll oder ob ich das erst in einer zweiten Runde machen soll.
Ich würde vorschlagen, in der zweiten Runde, weil ich ganz gerne noch zu den Hintergründen, wir haben ja auch noch einen Untertitel, dazu vielleicht noch mal fragen würde. Und zwar haben wir das Projekt nicht nur Geschlecht nach dem Staat genannt,
sondern eben auch mediale, normative und soziale Praktiken. Und vieles ist jetzt eben auch schon in den einzelnen Berichten, glaube ich, gefallen, mit den Bildpraktiken, Filmen und so weiter. Aber vielleicht könnte man diese drei Begriffe, medial, normativ und sozial, und das als Praktiken, vielleicht auch noch mal kurz vorstellen. Inge, du hast das Mikro in der Hand.
Na gut, dann.
Ein ganz kurzer Einwand. Wurde gerade im Chat geschrieben, dass das Mikro heilt. Das muss ich leider machen.
Also, wenn Sie das dann dran
kann, ich will wieder ausstellen,
dann hört der Hall auf.
Nein, nichts da ausstellen.
Nichts da ausstellen. Nein,
nur höchstens leiser machen. Das ist das
Einzige. Okay.
Da kommt ja gar nichts raus.
Das ist aber das zentrale Mikro.
Wir können uns stumm schalten, wenn jemand aus dem Digitalen redet, dann haben wir keinen Widerhall. Also einfach unter dem Laptop.
Das muss ich mir mal nehmen. Mein Laptop ist eben stumm geschaltet.
Wenn Jutta redet, uns stumm schalten und andersrum.
Wegen des Widerhalls. Ja, hier wird es gemacht, nicht bei Karma,
bei Anita.
Okay, kann man mich jetzt wieder hören?
Jetzt.
Also im Saal und virtuell. Super. Alles klar, wir waren bei dem Thema den Zusammenhang von Normen, Praktiken und Medialisierungen oder medialen Praktiken. Und das, was uns angetrieben hat, was uns als erstes oder als Spannungsfeld aufgefallen ist, dass diese verschiedenen Ebenen, die Sie vielleicht in Ihrem Studium als Analyseebene ja auch schon kennengelernt haben, in der einen oder anderen Weise sehr, sehr unterschiedliche Dynamiken und vor allem auch Temporalitäten und Geschwindigkeiten in ihrem Wandel aufweisen. Vielleicht zwei Beispiele, an denen man das festmachen kann, wenn wir uns mit weiblicher Teilhabe an politischer Macht oder Herrschaft beschäftigen. Ist es eben zum Beispiel für das 16. Jahrhundert greifbar, dass wir hier einen normativen Wandel sehen, die eben Frauen als nicht herrschaftsfähig zu etablieren beginnen, die eben anhand von körperlichen Defiziten und ähnlichen Argumenten, die Ihnen vielleicht bekannt sind, festlegen, dass Frauen im gelehrten Wissen sozusagen festlegen, dass sie nicht herrschaftsfähig sind, was sich dann in rechtlichen Normen, im Ausschluss aus Erbrechten, aus Herrschaftsrechten und so weiter niederschlägt. Während wir aber gleichzeitig noch eine lange Zeit eine soziale Praxis haben, in der Frauen noch sehr, sehr lange, obwohl wir diesen normativen Wandel haben, sehr, sehr lange an Herrschaft beteiligt sind, als Fürstinnen, als Witwen, als Regentinnen, als Hausherrinnen, als Grundherrinnen, als Äbtissinnen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier eine ganz unterschiedliche Geschwindigkeit und des jeweiligen Einflusses zwischen einem normativen Wandel und einem Wandel an sozialen Praktiken. Genau das umgekehrte Beispiel könnte man etwa anführen für die Einführung des Wahlrechts, das in vielen europäischen Staaten nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt wurde, in manchen wie in der Schweiz auch erst 1990, aber das ist nicht wirklich im Moment der entscheidende Punkt. Das passive und aktive Wahlrecht. Und nach wie vor haben wir eine deutliche Unterrepräsentation, also auf der praktischen Ebene, auf der Ebene der sozialen Praktik und des Politikmachens, eine deutliche Unterrepräsentation von Frauen. Und auch hier haben wir sozusagen eine Norm, die vorherrscht, und es dauert wahnsinnig lange, bis sich die sozialen Praktiken verändern. Und das interessiert uns, wie passt das zusammen, wo sind die Spannungsmomente, wo sind die Transformationsmomente, wo sind die Konflikte und wo sind eben auch die gegenseitigen Behinderungen in der einen oder anderen
weiser. Und bei diesen Vermittlungsprozessen spielen natürlich Medien ganz unterschiedlicher Art eine sehr, sehr zentrale Rolle. Was die Kutumi eben ansprach, dass man eben ein lange tradiertes normatives Konzept immer wieder in Bildern, in Vorstellungen und so weiter vorgesetzt bekommt, inkorporiert, aufnimmt in seiner Sozialisation, in kulturellen Praktiken, die dann es eben sehr schwer machen, seine Wahrnehmung und Deutungsmuster zu verändern, um auch zu veränderten Praktiken zu kommen. Also hier ist sozusagen die mediale Ebene, und das sind bei uns sehr unterschiedliche Formen von Medien, die angesprochen sind, auch nochmal eine ganz spannende Position hat, die genau diese Dreierkombi miteinander verknüpft.
Ja, danke, genau. Ich würde da gerne noch einen Punkt ergänzen, der die Medien aufgreift. Und zwar ist, glaube ich, inzwischen deutlich geworden, dass wir tatsächlich das Wort Interdisziplinarität sehr, sehr ernst nehmen und auch sehr weit spannen. Wie Sie merken, die Fragen und die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, das sind Themen und Fragen, die sowohl die Politikwissenschaft betreibt, die Politikwissenschaft, die Sozialwissenschaften betreibt, als auch die Geschichtswissenschaften, die Kunstwissenschaft, Kunstgeschichte hier sitzen. Ich repräsentiere zusammen mit Carmen Wölk ein bisschen die Literaturwissenschaft. Lea Reif als Literaturwissenschaftlerin, Katharina ist Historikerin. Das heißt, wir sind tatsächlich wirklich bewusst sehr interdisziplinär aufgestellt. Und haben auch in den Disziplinen nochmal sozusagen unterschiedliche subdisziplinäre Schwerpunkte, weil diese Prozesse, die wir jetzt gerade eben skizziert haben und die eben Schmidt-Hoges gerade auch nochmal veranschaulicht hatte, tatsächlich Prozesse sind, die zwischen verschiedenen, wenn Sie so möchten, gesellschaftlichen oder kulturellen Feldern sich abspielen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über Medialisierung sprechen, dann meinen wir, natürlich sowohl erstmal sozusagen Bildmedien oder visuelle Medien und Sprachmedien. Wir meinen aber gleichzeitig auch Medialisierung, die aus dem Raum des Faktualen, wie die Literaturwissenschaft sagt, in den Raum des Fiktionalen übergehen. Das heißt zum Beispiel literarische Texte, nicht erst der Moderne, also nicht erst seit dem 19. Jahrhundert bis heute, sondern auch bereits in der frühen Neuzeit und dann Regelvoraussetzungen, aber auch bereits im 16. und 17. Jahrhundert sind zum Beispiel Orte, mediale Orte, an denen mit den gerade skizzierten Spannungsverhältnissen, wenn sie so möchten, gespielt wird, an denen sie zum Teil reproduziert werden, zum Teil aber auch experimentiert wird. Was passiert, wenn ich sie ein bisschen verschiebe? Was passiert, wenn ich etwas anderes inszeniere als das, was in der Regel sichtbar wird. Was passiert, wenn ich verschiedene Figuren, zum Beispiel Herrscherinnenfiguren, in unterschiedliche Situationen setze? Welche möglichen Auswirkungen hat das? Das heißt also, wir denken mediale Praktiken auch unter dem Aspekt, wie weit sozusagen werden in unsere Medien, die wir uns untersuchen, auch Gegenentwürfe imaginiert oder in der Imagination durchgespielt, in der Imagination quasi schon einmal ausprobiert. Und welche Rückkopplungen ergeben sich oder welche Rückkopplungen können wir beobachten dann in jenem Raum, der vielleicht der alltagspraktische Raum ist oder der Raum der Alltagspraktiken. Und man könnte zumindest darüber diskutieren, aber man könnte sagen, dass das nicht nur charakteristisch ist für mediale Praktiken, sondern dass die normativen Praktiken und die sozialen Praktiken sich damit hineinschreiben, weil natürlich mediale Praktiken immer auch eine normative Funktion oder eine normative Dimension besitzen und auch soziale Praktiken normierend sind und gleichzeitig immer medial gebunden sind. Das heißt also, wir denken diese drei Praktiken genau, also einzeln, aber gleichzeitig genauso vermittelt, wie wir Geschlecht, Körper und Staat vermittelt denken. Und gucken eben, was passiert dann jeweils, wenn man zum Beispiel, also wenn ich jetzt sozusagen von meinem Material her sprechen kann, wenn man sich Herrscherinnen-Dramen des 17. Jahrhunderts anschaut, oder überhaupt Dramen des 17. Jahrhunderts anschaut und dann feststellen kann, dass das 17. Jahrhundert in der englischsprachigen, französischsprachigen, der deutschsprachigen, niederländischen eine große Vorliebe für sehr, sehr mächtige Herrscherinnen hatte. Und diese Herrscherinnen tatsächlich wirklich bearbeitet, dahingehend, dass sie in Situationen gestellt werden, die jetzt nicht unbedingt immer sehr realistisch sind und auch nicht der historischen Wahrheit entsprechen, aber denkbar sind, möglich sind, denkmöglich sind. Und dann wird an diesen Herrscherinnen etwas sichtbar, was weit über das Stück hinausgeht, was auch weit über jetzt die individuelle Figur der Herrscherin hinausgeht, sondern was uns einen Einblick gibt in die Art und Weise, wie Mitte des 17. Jahrhunderts das Zusammenwirken gedacht werden konnte oder auch eben zum Teil gedacht wurde.
Ich würde vielleicht mit einer weiteren Frage anschließen, weil jetzt auch der Begriff der Interdisziplinarität ja schon gefallen ist, den wir sehr groß schreiben bei uns. Und vielleicht das Verknüpfen nochmal, wo wir tatsächlich zur Interdisziplinarität kommen, nämlich die Disziplinarität. Wir haben es ja schon sehr viel angesprochen. Ich würde aber jetzt zuerst mal Jutta fragen, was sie selbst sagt, welches Interesse hat sie aus der Sicht einer Politikwissenschaftlerin, die sich natürlich mit Gender Studies beschäftigt, an diesem Projekt. Jutta, was würde eine Politikwissenschaftlerin, also aus der Sicht ihrer Disziplin, sagen?
Ja, für die Politikwissenschaft liegen also Staat und Macht ja ganz im Zentrum unserer Disziplin. Und gleichzeitig haben wir auch die feministische Politikwissenschaft, die eben die starke, ja, Vergeschlechtlichung von Staat in vielfältiger Hinsicht bereits herausgearbeitet hat. Und wir können heute sagen, also der Staat an sich hat für sich ja den Anspruch, geschlechtsneutral zu sein. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Geschlecht in einer starken hierarchischen und auch exkludierenden Form bereits in staatliche Strukturen, Gesetze, die Verfassung eingeschrieben ist, insofern als eine Vorannahme, also eine zweigeschlechtliche Vorannahme und auch eine heteronormative Vorannahme den staatlichen Strukturen zugrunde liegt. Und zwar schon in der Verfassung, wo eben dann auch erstmal von zwei Geschlechtern ausgegangen wird und die Familie geschützt wird. Und wo eben auf weitere Geschlechter nicht eingegangen wird und wo auch der Familie zunächst erstmal davon ausgegangen wird, dass sie auf der Verbindung von Mann und Frau basiert. Also alle weiteren Anerkennungen von Geschlecht sind praktisch und von geschlechtlichen Lebensformen sind erst sehr jung und in den vergangenen Jahren gekommen. Also da mit befasst sich die Politikwissenschaft ganz fundamental und dann eben auch damit, wie die Gestaltung von Politik, insbesondere Sozialpolitik, auch die Geschlechterverhältnisse in der Gesellschaft gestaltet, und zwar insbesondere auch die Bereiche, die die meisten Menschen als private Entscheidungen betrachten würden, die aber durch bestimmte Anreizsysteme auch ganz stark staatlich gelenkt sind. Und genau, also das sind so Bereiche, ja, wo sich die Politikwissenschaft eben ganz stark auch mit Geschlechterfragen befasst. Das kann man dann auf alle möglichen Subdisziplinen ausweiten. Ich kann gerne auch noch Beispiele bringen, aber vielleicht belasse ich es jetzt erstmal dabei.
Was interessiert die Disziplin der Kunstgeschichte an einem Projekt Geschlecht nach Staat? Ja, sehr, sehr gerne. Also zunächst, wenn ich auf den mittleren Begriff eingehe, leuchtet Ihnen, glaube ich, allen ein, mal ganz unabhängig von der Geschlechterfrage, aber vielleicht auch angesichts jetzt der aktuellen Kriegssituation, dass Bilder und Wirklichkeit eine große Bedeutung haben für die alltägliche Kommunikation, für die Herstellung von Wahrheiten, für die Formung von Wirklichkeit. Und das muss man sich natürlich auch für frühere Epochen so vorstellen, denn gleich eben spezifisch und durch zum Teil ganz andere Medien dann auch überformt. Und dann haben wir damit auch gleich den Aspekt des Staates bzw. der Macht angesprochen. Also Bilder, Bildlichkeit ist involviert in die Hervorbringung des Staates, in die Formung staatlicher Macht, in die Vorstellungen auch von Politik. könnte ja auch den Begriff der Propaganda nochmal einführen, der ja uns nicht nur aus der aktuellen, sondern auch aus anderen historischen Epochen gut vertraut ist, dass im Mittel der Künste und mittels Bildern politische Botschaften auch übermittelt wurden und ganz programmatisch auch als Übermittler eingesetzt wurden. Für die historische Kunst und für die Kunstgeschichte als Disziplin muss man sicherlich auch sagen, dass sie vergeschlechtlicht ist als vom Kern aus. Also die künstlerische Praxis, die in ihrer historischen Entwicklung sehr stark von männlichen Protagonisten ausgeübte Praxis ist, das Malen von Bildern, das Schaffen, das Erarbeiten von Bronzeskulpturen, das Bauen von Architekturen, ist etwas, was in der historischen Entwicklung sehr stark männliche Protagonisten, also Künstler, Bildhauer und Architekten voraussetzt, während das Geschaffene, das Kunstwerk, vor allem die Malerei, das einzelne Gemälde, typischerweise als männlich, als weiblich kodiert aufgefasst wird. Also der formende männliche Künstler, der sich der weiblich kodierten Materie anwendet, um sie geistig zu überformen und seine Ideen einfließen zu lassen in dieses Gebilde. Also die künstlerische Praxis und ihre theoretische Fassung sind schon sehr stark auch verschlechtlich in der Historie, und wenn wir heutzutage natürlich auch sehr viele Künstlerinnen haben, arbeiten die gleichwohl auch in einer Tradition, die sehr stark von dieser Idee noch geprägt ist und durchtrennt ist, kann man nicht recht sagen. Und so werden Sie sicherlich auch schon gewundert haben oder festgestellt haben zumindest, dass wir sehr viele Bilder von Frauen haben, dass die Bildwürdigkeit der Frau und von Weiblichkeit aber nicht unbedingt mit einem realen Machtanspruch im gesellschaftlichen und politischen Sinne einhergeht. Und da ist eben auch so ein Widerspruch innerhalb der Bildgeschichte, der Kunstgeschichte. Das Bild der Frau bedeutet nicht das Bild einer machtvollen Frau, beziehungsweise Bildwürdigkeit und Repräsentation sind nicht per se an die Einnahme einer Machtposition oder einer besonders potenten Weiblichkeit gebunden. Und insofern ist aus kunstgeschichtlicher Warte die Kategorie des Geschlechts und natürlich auch Macht und Staat von ganz entscheidender Bedeutung und ganz tief auch eingewoben in die Entwicklung der Disziplin.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne Anja jetzt bitten, nicht nur aus der Sicht der germanistischen Literaturwissenschaft zu sprechen, sondern vielleicht das zu verknüpfen direkt mit dem Interesse an Interdisziplinarität. Also warum sind wir an interdisziplinären Fragestellungen so interessiert, auch aus der Sicht der Literaturwissenschaft? Was sind die Herausforderungen, möglicherweise auch die Spannungen, die man mit anderen Fächern und anderen Disziplinen hat?
Ja, danke. Okay, ich versuche das auch zu beantworten. Recht groß gefasst und auch ziemlich voraussetzungsreich. Also erstmal ist vielleicht der Unterschied zwischen den einzelnen, wie wir heute sagen, nationalphilologischen Gesprächen, Literaturwissenschaften gar nicht so groß, wie man manchmal den Eindruck hat. Also ich glaube, dass einiges von dem, was man über die germanistischen Literaturwissenschaften sagen kann, auch für Anglistik-Amerikanistik oder Romanistik oder skandinavische Literaturwissenschaften oder außereuropäische Literaturwissenschaften Gültigkeit hat. Wir haben von der Disziplinengeschichte her fast einen ähnlichen Befund wie die Kunstwissenschaft, wie das, was Sigrid Ruby gerade konzipiert hat. Das klassische Autor-Imago oder die klassische Imago-Nähe von Autorschaft, von Verfasserschaft sind männlich. Sind nicht nur männlich kodiert, sondern es handelt sich um männliche Figuren, die über jeden Intellekt verfügen, der vorausgesetzt wird oder die erwartet wird zur Verfertigung eines literarischen Kunstwerkes. Ein kleiner Unterschied gibt es, dass die Sprache eine etwas andere geschlechtlich kodierte Materialität hat, als das in den bildenden Künsten der Fall ist. Die Sprache ist das Medium des Lovers, das heißt, die Sprache ist Teil des Intellekts oder ist das Medium auch der Intellektualität. Und Sprache selber wird durchaus auch weiblich gedacht, aber Sprache ist eigentlich das Werkzeug eben eines von Prozessen,
Praktiken, die menschlich sind und die aufs Tiefste mit Männlichkeit verknüpft sind. Das führt dazu, das führt nicht dazu, dass wir keine schreibenden Frauen haben. Ganz im Gegenteil, wir kennen zahlreiche, oder wir denken immer wieder neu, aber es gibt zu allen Zeiten Frauen, die geschrieben haben. Aber die Idee oder beziehungsweise die Wertigkeit eines Textes ist ganz klar männlich kodiert und eben das entsprechende Autorschaftskonzept, was sich daraus ableitet. Und das ist ein politisches, das hat eine politische Dimension. Das ist nicht nur Fachgeschichte. Das ist nicht nur die Frage sozusagen, wie entwirft eine abendländische Kultur sich selber ihr eigenes Kunstverständnis oder ihr eigenes Verständnis dann auch von Kreativität, sondern das sind politische Ordnungen oder politische Festlegungen oder zumindest Festlegungen mit weitreichenden politischen Folgen. Und das ist sozusagen, also wenn ich als Literaturwissenschaftlerin ein Gedicht, ein Druck mit Gedichten aus den 1630er Jahren mir anschaue, der von einer jungen Greifswalder Autorin geschrieben wurde, die mit 17 schon starb, aber bis dahin sehr viel schrieb, dann meint man, okay, ich bin in so einem ganz abgeschlossenen Zelle und bin da irgendwann in den 1630er Jahren am Rand direkt vor mir und lese irgendwelche Texte, die sozusagen, wo eine, wir würden heute sagen, kommentierende sozusagen ihre Schwärmerei-Ausdruck verleiht. Aber das, was da passiert, was dort geschrieben wird, wie geschrieben wird, wann es gedruckt wird, von wem es gedruckt wird, wie es zirkuliert, sind Ergebnisse politischer Entscheidungen und sind Ergebnisse politischer Strukturen. Das heißt, wir können das sozusagen gar nicht trennen. Und das ist etwas, das man, glaube ich, grundsätzlich sagen kann, als ein gemeinsamer Ausgangspunkt für alle, die in diesem Forschungsnetzwerk beteiligt sind und dort aktiv sind, dass wir aus unserer jeweiligen Disziplin und von unseren jeweiligen Gegenständen und Forschungsinteressen her feststellen, wir arbeiten über Phänomene, die immer auch durch etwas geprägt und strukturiert sind, für das sich vielleicht andere Disziplinen eher zuständig fühlen. Das heißt, ich als Literaturwissenschaftler spreche auch über politische Ordnung, wenn ich über Literatur spreche. Ich spreche auch über die Frage von Verhältnis von Bildlichkeit zu Sprachlichkeit, wenn ich über Literatur spreche. Ich spreche über natürlich die Frage von geschichtlicher Situativität, wenn ich über Literatur spreche. Das heißt, ich denke eigentlich immer einen noch nicht disziplinär geordneten Raum. Und der wird dann in der akademischen Forschung sozusagen disziplinär aufgeteilt. Und dann hat man verschiedene Expertisen und Zuordnungen. Und die einen dürfen darüber reden und die anderen darüber. Aber eigentlich bearbeiten wir, würde ich sagen, etwas, das in sich selber diese Unterscheidung noch nicht kennt. Und das ist das aus meiner Sicht Spannende daraus oder daran.
Aber die Sicht der Literaturwissenschaft.
Und dann, was halt schon ein bisschen fortgeschritten ist, also ja auch das Publikum noch zu Wort kommen lassen wollte, würde ich Ihnen vielleicht kurz bitten, schon mal zum Beispiel, also ein Teilprojekt, in dem du beteiligt bist, vielleicht mit kurzen Worten zu skizzieren, was dann auch die Interdisziplinarität auch zeigt.
Okay, dann versuche ich es mal. Weil eins als ein Beispiel und vielleicht auch nochmal, das verknüpft jetzt ein bisschen die disziplinäre Perspektive von meiner Seite als Frühneuzeithistorikerin mit der Interdisziplinarität. Ein Beispiel, oder ich habe es vorhin schon angedeutet, die frühe Neuzeit, also seit der Renaissance bis zur Französischen Revolution, so ganz grob, eine Zeit ist, in der neue Geschlechterdiskurse normativ in die Gelehrtendiskurse, in die Wissenswelten durch die Rezeption der Antike im Humanismus eindringen und neue Wissenswelten, neue Vorstellungen prägen, die dann aber unmittelbar machtpolitisch umgesetzt werden, zum Beispiel oder an einem Beispiel eben auch für das Hinausdrängen von Fürstinnen, von adligen Frauen aus der Ausübung von Herrschaft. Und das ist eben etwas, was sozusagen die Frühneuzeitgeschichte seit 30 Jahren intensiv erforscht. Weibliche Herrschaft war nicht die Ausnahme, sie war Normalität und funktioniert aber eben
unter den spezifischen Bedingungen von Dynastien, von Fürsten, von ständischen Gesellschaften. Und wir haben es hier ganz massiv, dass es eben in der Geschichte und in der Geschichtsschreibung so lange ausgeblendet war, mit einem Effekt, und da sind wir wieder bei Machtpolitik, des 19. Jahrhunderts zu tun, einer Zeit, in der sich Geschichte oder Geschichtsschreibung als Wissenschaft konstituiert. Und zwar wird sie betrieben von bürgerlichen gelehrten Männern. Und zwar genau den Bürgern, die nach der Französischen Revolution und Konstitutionalismen eben als das neue Bürgertum, als neue Leitkultur präsentieren, die massiv sozusagen eben von dem männlichen, öffentlichen, staatlichen Konzept ausgehen und dem privaten, weiblichen, häuslichen Konzept, die diese starke Trennung haben, was eben dazu führt, dass alles, was Politik, was stark ist, was geschichtswürdig ist, was zu erinnern ist, männliche Politik ist, während das Private, das hat ja nichts mit Geschichte zu tun, das war ja immer schon so. Ja, Frauen haben immer schon die Kinder gekriegt, sie haben sich immer schon um die ums Kochen gekümmert und so weiter. Das ist das Ideal des 19. Jahrhunderts, die dann aber den Blick auf die Vergangenheit natürlich massiv prägt. Und das finden wir ganz praktisch darin, dass wir zum Beispiel in den Archiven, im 19. Jahrhundert wurde der Platz eng, weil man immer mehr geschrieben hat, dann mussten alte Sachen weg. Was hat man weggeschmissen? Zum Beispiel die Hofrechnung und Korrespondenzen von Fürstinnen. Dieses Familiengeklapper, was brauchen wir das? Das ist ja gar keine Politik. Heute wissen wir, dass es anders ist, ja, dass das, was Fürstinnen in Korrespondenzen gemacht haben, wenn sie Ehen vermittelt haben, aber auch wenn sie Kriegszüge vorbereitet haben und diplomatische Geschäfte betrieben haben, eben ganz massiv Politik gemacht haben. Bloß leider sind viele der Quellen weg. Aber trotzdem gibt es noch ein paar und die wollen wir in einem Teilprojekt untersuchen, das ich mit Hanja Siebenpfeifer zusammen konzipiere, indem wir uns eben Herrscherinnen des 16. und 17. Jahrhunderts anschauen und darauf befragen, wie sozusagen weibliche Herrschaft wahrgenommen, konstruiert und vielleicht auch abgelehnt oder kommuniziert wird und welche Praktiken hier dahinter stehen. Aus der Perspektive einer Frühneuzeithistorikerin werde ich mich zum Beispiel mit der Ehefrau von Landgraf Philipp, also hier dem Local Hero, beschäftigen, Christine, über die bisher in der Geschichtsschreibung oder wenn Sie den Wikipedia-Artikel anschauen, eigentlich nur drinsteht, dass sie die Frau von Philipp war, dass er gesagt hat, sie röche schlecht aus dem Mund und er hätte sich sowieso noch nie begehrt. Das ist so das, also gucken Sie rein, das ist relativ die Essenz. Das kommt eben aus einem Spruch aus seiner Doppel-Ehe oder Bigamie, die aber eben zeigt, wie unreflektiert sozusagen die Rolle dieser weiblichen Herrscherinnen, dieser Fürstinnen als Gattinnen in der Geschichte noch ist. Und sie hat massiv sehr zentrale Kriegszüge mit vorbereitet. Er war lange gefangen, weil er gegen den Kaiser rebelliert hat, in dieser Zeit nicht nur das Land regiert, sondern auch die Dynastie gestärkt und Außenpolitik betrieben. All diese Dinge sind in keiner Weise erforscht, aber sie wird eben auch in der politischen Kommunikation wird sie natürlich dann massiv sozusagen auch unter Druck gesetzt, weil sie eine politische Konkurrentin ist. Das passiert aber nicht inhaltlich, sondern man setzt sie unter Druck, weil sie eine Frau ist, die körperliche Gebrechen hat, die mit ihren Schwangerschaften beschäftigt ist und so weiter. Also da findet ein Umschwung in der politischen Kommunikation statt, der diese Herrscherin, da geht es nur um machtpolitische Interessen, aber aufgrund ihrer Geschlechtlichkeit sozusagen in der Politik und in der Machtpolitik konstruiert wird oder mit ihr umgegangen wird. Und das Gleiche, das kannst du vielleicht auch noch mal ausführen in Ergänzung. Wir haben ja schon den Zusammenhang gehört, dass dass es eben nicht nur um faktuale oder faktische und fiktionale Dinge geht, sondern dass die eng ineinander hineinfließen. Genau solche Dinge, die auf der Ebene der praktischen Politik passieren, genauso dann abends im höfischen Theater zum Beispiel, man noch mal auf die Bühne bringt, indem man sich Amazonendramen anschaut oder aber eben Dramen von Herrscherinnen, die aus der noch gar nicht so lang vergangenen Zeit stammen, wie zum Beispiel Maria Stuart.
Genau, und wenn man das sozusagen, also nicht unbedingt nebeneinander legt, sondern wirklich tatsächlich miteinander ins Gespräch bringt, diese, jetzt mal etwas holzschnittartig gesagt, historiografischen Quellen und die literarischen Texte der Zeit, weil das ist eines ähnlichen Zeitraums, dann kann man feststellen, dass zum Beispiel das literarische Sprechen genutzt wurde, um eminent alltagspolitische Fragen zu verhandeln, nämlich zum Beispiel die Frage danach, was muss eine Herrschaft sein, damit sie gut ist? Und für wen muss sie gut sein? An wen richtet sich diese Moralwertung, gute Herrschaft versus schlechte Herrschaft? Und welche Eigenschaften muss ein Herrscher und dann aber eben auch eine Herrscherin mitbringen, um überhaupt in den Genuss einer guten Herrschaftszuschreibung zu kommen? Wie hat sie aufzutreten? Wie hat sie zu sprechen? Wie hat sie sich zu kleiden? Wie hat sie sich zu bewegen? Was hat sie wann und wie zu sagen? Wie agiert sie? Wie hat sie in einem Bühnenraum zu agieren, der quasi pass pro toto, also stellvertretend für den politischen öffentlichen Raum der damaligen Zeit gesehen wurde? Welche Eigenschaften darf sie haben? Welche Eigenschaften muss sie haben? Welche Eigenschaften darf sie aber zum Beispiel auf gar keinen Fall haben? Und inwiefern werden diese Eigenschaften als geschlechtlich kodierte Eigenschaften auf den Bühnen der damaligen Zeit nicht nur inszeniert, sondern in den Inszenierungen tatsächlich wirklich auch verhandelt? Und der große Vorteil der Bühne ist, auch wenn sie sozusagen stellvertretend für die Bühne der Welt, also für den Alltagsraum steht, ist, auf den Bühnen galten ein bisschen andere Regeln. Das heißt, da konnten Dinge inszeniert werden, die eine reale Herrscherin, sag ich mal so, sich so zum Beispiel nicht hätte leisten können, oder auch Positionen mit Herrscherinnen besetzt werden, die in der realen territorialen Politik nicht mit Frauen besetzt worden wären. Aber wir können feststellen, dass das sozusagen direkt unmittelbar ineinander verwoben wird. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass auch auf antike Figuren zurückgegriffen wird und auch auf biblische Figuren zurückgegriffen wird, aber dass das 17. Jahrhundert eine Vorliebe dafür hat, tatsächlich Herrscherinnen zu literatisieren, die vor nicht allzu langer Zeit lebten. Das heißt also wirklich tatsächlich aktuelle Herrschaftsprobleme oder Herrschaftssituationen nahm auf die Bühne stellten und sozusagen neu ausdifferenzierten oder neu ausagierten. Und das ist, da lernt man so was über Literatur, und man lernt tatsächlich wirklich viel über das historisch-politische Feld der damaligen Zeit.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich würde ganz gerne abschließen und ganz kurz nochmal vom 16. 17. Jahrhundert ins 20. 21. Jahrhundert kommen und Mütter bitten, zu Ihrem, was auch mein Teilprojekt ist, auch noch ein paar kurze Worte zu sagen.
Ja, sehr gerne mache ich das. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, was unsere heutigen Analysen der Vergeschlechtlichung von Staat sind. Und die interdisziplinäre Betrachtungsweise hilft uns natürlich sehr, auch in die Vergangenheit zu schauen, mit einem historischen, in Kombination mit einem historischen Ansatz, um zu sehen, wie sind Staaten entstanden, wie hat es mit Geschlecht zusammengespielt, wie sind wir zum heutigen Zustand gekommen und wie könnte es auch anders aussehen. Das können wir insbesondere in der Konfrontation auch mit Literatur, kulturwissenschaftlichen, auch kunsthistorischen Ansätzen sehen, weil gerade Literatur und kulturwissenschaftliche oder Literatur und kulturelle Produkte, sagen wir mal, oder künstlerische Produkte auch zeigen oder auch Interpretationen bieten oder Sinnzusammenhänge, wo wir in der Politikwissenschaft jetzt zum Beispiel analysieren, woran liegt es möglicherweise, dass Frauen nicht in hohe Regierungsämter kommen. Dort kann Literatur oder Film eben ganz andere Angebote bieten, wie politische Realität auch aussehen könnte. Und das zu analysieren, sich damit zu konfrontieren, bietet dann auch wieder sagen wir mal, Inspiration für politikwissenschaftliche Forschung. Und von daher schauen kamen Birkle und ich uns gemeinsam aus einer politikwissenschaftlichen und literatur-kulturwissenschaftlichen Perspektive an, wie in filmischen Produkten, also konkret in TV-Serien, eben weibliche Staatspräsidentschaft imaginiert wird, wo wir da eben Parallelen, Inspirationen aus der politischen Realität sehen, wo aber auch eben Fiktionen da sind und Deutungsangebote. Und von daher erscheint mir hier auch der interdisziplinäre Ansatz sehr produktiv und ich hoffe, dass er sich auch als solcher erweist.
Beide eigentlich den besten Teil. Wir können unser Hobby sozusagen zum Forschungsprojekt machen. Wir beide gerne TV-Serien und Präsidentinnen schauen. Sie französische, ich amerikanische, aber nicht ausschließlich. Das ist also ein sehr angenehmes Projekt. Wir sind jetzt ein bisschen weiter in der Zeit, als ich ursprünglich angesagt hatte, aber ich würde Sie jetzt fragen, ob Sie hier im Raum oder auch im Chat Fragen haben an die vier Betreterinnen dieses Projekts oder gerne auch allgemeiner Natur.
Bitte? Ich hätte noch mal eine Frage bezüglich dieser Korrespondenzen von 16. Jahrhundert, von diesen Fürstinnen. Ist das dort eher offensichtlich gewesen oder haben die eher so zwischen den Zeilen die politischen Inhalte kommuniziert?
Nein, das fand ich sehr direkt geschrieben und kommuniziert und die ganz unterschiedlich sehen teilweise weibliche Korrespondenznetzwerke. Das hat eben mit der Verwandtschaftskonstellation zu tun, über die Dynastien funktionieren, aber eben natürlich auch mit den männlichen Mitgliedern sozusagen dieses Verwandtschaftsnetzwerkes. Und das wird ganz explizit über einen anderen auch beschrieben. Gibt es weitere Fragen? Wie gesagt, gerne auch über den Chat. Aber noch lieber auf jeden Fall. Wenn ich jetzt im Seminar wäre, würde ich sagen, nicht alle auf einmal. Es scheint auch im Chat keine Fragen zu geben. Ich war mir ausführlich genug, um das Thema schon zu beenden. Erst noch eine Frage, bitte.
Also es gibt ja auch Autoren, Autorinnen bezogen, die sind jetzt kennen, dass manche Autorinnen Pen-Names verwenden, die dann männlich sind. Ich darf sich auch vielleicht noch einigen können, ob es wirklich so simpel ist, wie man vielleicht am Anfang denkt, oder vielleicht mal mehr Leitstelle für die Minute.
Sie meinen jetzt literarische Autorschaft. Okay. Also das ist nicht neu. wenn wir in diesem Raum der Neuzeit bleiben, ungefähr 1500 bis heute, dann können wir fast zu allen Zeiten feststellen, dass wir Texte haben, Texte, von denen wir heute sagen, literarische Texte, die ohne Verfasserangabe, Verfasserinnenangabe publiziert wurden oder zirkulierten. Also wo wir gar nicht wissen oder nicht hundertprozentig sicher wissen oder nur indirekt schließen können, wer hat das eigentlich geschrieben und wann genau wurde das geschrieben. Wir haben eine große Tradition des sogenannten Nom de Plume, also des Federnamens oder des Schreibnamens, also zum Teil sehr kunstvolle Pseudonyme, die verwendet wurden von einer Person. Manchmal blieb dieses Pseudonym kohärent, das heißt, es gab tatsächlich einen Klarnamen und ein Pseudonym, unter dem geschrieben und publiziert wurde. Aber wir haben Autorinnen, zum Teil auch Autoren, die gattenspezifische
Pseudonyme wählen oder die adressatenbezogenen Pseudonyme wählen. Und wir haben immer wieder weibliche Verfasserinnen, die mit verschiedenen männlichen Namen operieren. Wir haben aber auch Verfasser, die mit weiblichen Namen operieren. Dann ist es tatsächlich oftmals sehr gattungs- und adressatenbezogen. Also zum Beispiel Briefe. So die Briefe, frühe Briefliteratur im frühen 18. Jahrhundert, da finden wir tatsächlich die Drehung. In der Regel ist es, muss man sagen, dass die auch letztlich ökonomisch-politische Bedeutung des Autornamens oder des Autorinnennamens erst um 1800 im 19. Jahrhundert tatsächlich wirklich sich verfestigt. Wir haben vorher ein anders strukturiertes literarisches Feld, wo so etwas wie geistige Urheberschaft zum Beispiel nicht gibt oder Copyright-Verbote noch nicht existierten, Drucker anders organisiert waren. Aber mit der Entstehung einer Ökonomisierung, mit der Durchökonomisierung des literarischen Feldes, mit der Entstehung von Verlagshäusern, die ökonomisch kalkulieren, verfestigt sich tatsächlich wirklich auch ein ganz bestimmtes Konzept von Autorschaft, das männlich ist. Und ab dem Zeitpunkt kann man beobachten, dass es auch zum ökonomischen Kalkül wird, wenn Autorinnen sich männliche Namen geben, männliche Verfassernamen geben. Das kann unterschiedlich eingesetzt werden. Das kann eine Verkaufsstrategie sein, das kann aber auch eine Verschleierungsstrategie sein, um das eigene Private sozusagen freizuhalten aus dem literarisch-öffentlichen. Das kann aber auch Teil eines intertextuellen Zitatespiels sein, indem ich mir zum Beispiel einen Verfassernamen nehme, der Anspielungen macht an historische Autoren oder Autorinnen, der Anspielungen macht an Texte. Also wenn zum Beispiel die Berliner Krimi-Autorin sich Thea Dorr nennt, dann ist das auf der einen Seite natürlich ein Pseudonym, aber gleichzeitig ist das eine Anspielung an Theodor Adorno. Das heißt, dann wird ein gesamtes semantisches Feld aufgerufen. Und ihre Krimis setzen sich sozusagen da rein und sagen, nur über dieses Verfasserinnen- und Verfasserpseudonym ließ mich irgendwie vielleicht auch als eine Reflexion auf die Philosophie der Frankfurter Schule. Also das kann sozusagen ganz, ganz unterschiedlich verwenden. Aber das ist Teil einer literarisch-medialen Strategie, die ökonomisch-politische Relevanz besitzt oder Bedeutung besitzt.
Vielleicht kann ich dazu was aus amerikanistischer Perspektive noch ergänzen. Also gerade in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA gibt es zahlreiche Autorinnen, die sehr gerne sich eines männlichen Pseudonyms bedient haben, weil es oftmals nicht im Einklang damit war, also wenn bekannt werden würde, dass sie geschrieben hätten, impliziert sogar mit den Positionen ihres Ehemannes zum Beispiel. Das wäre für ihn dann ein fatales Wissen in der Öffentlichkeit, sodass sie also lange Zeit dann einfach männliche Pseudonyme gewählt haben, um auch vor ihrem eigenen Ehemann zu verschleiern, dass sie schreiben. Es gibt einen amerikanischen Autor, Nathaniel Hawthorne, der damals die Frauen genannt hat, The Damned Law of Scribbling Women, und damit natürlich ganz deutlich gemacht hat, was er von ihnen hält. Und deswegen haben viele damals eben das männliche Pseudonym gewählt. Ein letztes Beispiel, aber aus dem späten 20. Jahrhundert, auch da ist es noch Strategie. Da ist es dann oftmals nicht mehr so ganz der männliche Autorenname, der verwendet wird, sondern einfach ein anderer Name. Das beste Beispiel ist Caroline Calhoun, die an der Columbia University, literaturwissenschaftliche Kontraktistin war, die unter einem Pseudonym, nämlich Amanda Cross, ihre Krimis geschrieben hat. In Krimischreiben für eine Wissenschaftlerin war, das begann so in den 80er Jahren, total out. Das konnte sie nicht öffentlich machen, bis es dann natürlich irgendwann bekannt wurde. Also auch dabei lässt sich das dann nicht verheimlichen. Aber auch da sieht man schon, dass mit Schreiben in bestimmten Gattungen, zum Beispiel in dem Krimi, an einem gewissen Ruf oder eben kein Ruf oder Schande verknüpft war und man deswegen andere Namen wählt. Im 19. Jahrhundert war es, dass die Frauen die männliche Pseudonyme wählen, später oder einfach ein Pseudonym, wahrscheinlich schon bewusst ausgewählt, und dann Cross zeigt ja auch, dass sie entgegen der normalen Tendenzen, der normalen Auffassung von Schreiben geht. sodass also das, der oder die Autorennamen, die ausgewählt wurden, sehr wohl klar Aussagen auch machen darüber, was das eigentlich bedeutet, in diesem Schreiben. Auch das setzt sich ja auch in vielen Fällen Geschlecht und Macht, die miteinander verbunden sind. Vielleicht ein bisschen weniger der Staat, der da drin steckt, aber auch das ist ja ein offiziell sanktioniertes Verhalten oder eben nicht Verhalten. Gibt es weitere Fragen, bitte?
Ich habe die Frage nur bedingt verstanden. Publizieren, wie wir alles veröffentlichen.
Sie haben gefragt nach der Veröffentlichung unserer Forschungsergebnisse. Ja, natürlich. Das müssen wir.
Das wollen wir auch.
Also das erste Produkt, das veröffentlicht wird, ist in dieser Ringvorlesung. Die einzelnen Vorträge wurden Ihnen ja von Dorothee, jetzt finden wir den Nachnamen gerade. Dorothee Beck vorgestellt, Entschuldigung. Das wird also die erste Publikation aus der Forschungsgruppe heraus sein. Wir haben im November eine internationale Tagung im November geplant, in der es eben auch die Emergenz des völkerrechtlichen Staates bzw. völkerrechtlicher Herrschaft gehen wird. Die wird auf Englisch im Wesentlichen sein und die werden wir publizieren. Und jenseits dieser Bände, die verschiedene Beiträge versammeln, das ist, glaube ich, für uns alle eine sehr inspirierende Tätigkeit, die, das wünsche ich mir zumindest, uns auch dazu animiert und anregt und beflügelt, individuell monografisch eben zu unseren einzelnen Arbeitsvorhaben zu publizieren. Und das bedeutet dann nicht zwangsläufig, dass man in seiner Disziplin bleibt, aber dass man eben stärker für das Fachpublikum in der eigenen Disziplin schreibt, als für das große Ganze.
Und vielleicht in Ergänzung, weil es natürlich, sagen wir mal, das klassische Feld ist, mit Aufsätzen und Monographien, auch weil es natürlich um Forschungsförderung geht und man dann seine Ergebnisse präsentieren muss. Aber wir haben jetzt in Zusammenarbeit mit der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt, die Sie vielleicht auch kennen, als ein fast schon vereins- oder genossenschaftliches Publikationsorgan eine eigene Reihe gegründet, in der dann sowohl Sammelbände als auch Monographien veröffentlicht werden. Und wir haben eine Kooperation, die sozusagen dann aus dem engeren wissenschaftlichen Kreis hinaus in die Gesellschaft wirken soll, auch eine Kooperation mit dem Haus der Frauengeschichte in Bonn gestartet, wo wir eben gemeinsame Podcasts, kleinere interaktive Aspekte, digitale Ausstellungen planen, die dann eben über die weiteren Kanäle auch in die Gesellschaft wirken sollen, sozusagen. Also wir hoffen, dass wir damit einen breiteren Publikationsportfolio eben gerade, weil es ja sehr zentrale, gegenwärtige Themen und Probleme und Herausforderungen sind, die wir hier behandeln, eben auch stark über den engeren wissenschaftlichen Kreis hinausbilden wollen.
Und wir haben die Lehre.
Und wir haben die Lehre, natürlich. Das ist dann auch eine Art der Publizität, der oralen Publizität, aber das läuft natürlich dann auch nochmal in unsere Lehrveranstaltung mit rein.
Ja, ich darf mich da auch noch ergänzen, weil wir ja auch in unterschiedlichen Konstellationen auch zu Tagungen fahren und diese Tagungsergebnisse teilweise als Panels, teilweise als zu zweit oder auch natürlich auch einmal alleine, dann auch publiziert werden. Das ist dann auch zum Beispiel eine Tagung in Lissabon gibt, es gibt eine Tagung in Fribourg, wo einzelne Personen von uns hinfahren werden, sodass wir das auch einem etwas internationaleren Publikum vorstellen können und dann natürlich auch publizieren werden. Ja, gibt es weitere Fragen, bitte?
Ich habe noch eine Frage. Empfehlung der Kategorie Geschlecht auch die intersektionelle Perspektive berücksichtigt? Weil ich denke, andere Subkategorien oder Kategorien, so wie Race, Class, also Ethnie oder Nationalität, auch eine wichtige Zusammenhang zu Marmel mit dem Umstand haben können. Sind das auch Beweise?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist euer Narrativtrag. Genau, also wie eben schon die Fuchs ja auch schon mal skizziert hatte, ist es tatsächlich, also wir haben ja auch eine relativ große historische Spanne, in der sich viel tut, aber wir kommen ohne andere Ausschlusskategorien überhaupt nicht aus, weil auch diese Ausschlusskategorien nicht immer Ausschlusskategorien waren oder anders eingesetzt wurden. Das heißt also, ich bin ja nun auch Frühneuzeiterin. Wenn ich in der frühen Neuzeit über Geschlecht nachdenke, dann denke ich über Strukturen nach, die man vielleicht sozusagen Ende des 19. Jahrhunderts dann als Klassenstrukturen bezeichnet hätte. Das heißt, Ethnie spielt eine Rolle, Religion spielt eine ganz große Rolle, also Konfessionalität ist ganz zentral, nicht überall immer zur gleichen Zeit, aber wenn wir in bestimmte historische Konstellationen gucken oder auch in bestimmte mediale Produkte auch bestimmte Spannungsverhältnisse, dann kommen wir ohne Konfession überhaupt nicht aus. Und dasselbe gilt auch für die anderen Intersektionalitätskategorien. Das wird sozusagen mitverhandelt. Aber der Fokus, wir denken das sozusagen über die Kategorie des Geschlechtes hindurch, wenn man so sagen, oder so würde ich es formulieren.
Jutta, was sagen dazu?
Ja, auch in unserem Teilprojekt werden wir auf jeden Fall auch auf, also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ich habe, glaube ich, akustisch nur erahnen können, worum es geht, aber ich glaube, die Frage zielt darauf hin, ob wir nur Geschlecht als Ungleichheitskategorie berücksichtigen wollen oder auch andere. Sehe ich das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Und das zeichnet sich bei uns zum Beispiel auch schon ab, wenn wir eben uns Serien anschauen, die sich mit Geschlecht befassen, dass wir da auch sehen, dass andere ja, Stereotype dort zur Geltung kommen und dass die sich auch verändern, je nachdem, wann wo sich zeitlich diese Serie bewegt. Also Geschlecht wird im Zentrum stehen, aber andere Ungleichheits- und Diskriminierungskategorien werden auf jeden Fall berücksichtigt werden, weil sie eben auch ein Wissen in einer bestimmten Zeit widerspiegeln. Und gerade wenn wir jetzt zum Beispiel Serien, mediale Produkte der letzten 20 Jahre oder so betrachten, sehen wir auch, wie sich das Wissen über Diskriminierung, gesellschaftliche Diskriminierung und ihre gegenseitige, also die intersektionale Verschränkung, wie sich das Wissen darüber verändert hat und was darstellbar ist und was nicht mehr darstellbar ist. Also das wird auf jeden Fall bei uns auch eine Rolle spielen.
Historischen Bereich sich diese Serien anschauen, wenn sie ja sehr wie weiß diese Serien eigentlich sind. Und alleine die Tatsache, dass es so ist, ist ja schon eine Frage, die man sich stellen muss. Warum ist das so? Also man könnte dann diese ganze Grundidee der Critical Whiteness Studies anbringen und zu hinterfragen, warum ist es in einem Land wie Amerika, die USA so, wo doch die Zusammensetzung der Bevölkerung eine ganz andere ist, als das, was man jetzt zum Beispiel in diesen Serien sieht. Das persönlich finde ich ein interessantes, einen interessanten Aspekt, der ja dann wiederum so ein bisschen auch mit der jetzigen Entwicklung, wenn man an Kamala Harris denkt, was auch immer man an ihr jetzt hält als Vizepräsidentin, sieht, dass da doch so ein kleiner Schritt in eine andere Richtung gemacht wird. Daher werden diese Kategorien auch zusammengedacht werden müssen. Also wir können nicht über Claire Underwood arbeiten, ohne zu sagen, wie weiß sie ist und wo ist sie eigentlich weiß und wie kommt sie als weiße Frau immerhin in diese Position. Gleichzeitig gibt es im Haus und Kreis natürlich auch andere Figuren,
die nicht weiß sind. Welche Figuren sind das und welche Positionen haben sie in diesem Machtgefüge überhaupt? Und ich denke, das wird schon ein wichtiger Aspekt sein. Gibt es noch weitere Kommentare? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben fast genau an der, wie man so schön sagt, Punkt, also die zwei Minuten verpasst. Erstmal würde ich ganz gerne allen ganz herzlich danken, den Panelists hier vorne, Anja, Inke, Siegfried und Jutta, und Ihnen allen fürs Teilnehmen und auch für die Fragen, die Sie gestellt haben. Natürlich im Hintergrund, Hintergrund dort, auch auf der Bühne, Tabitha und Dorothee, die das Ganze eingeführt hat, und würde jetzt an Steffi gehen.
Steffi, vielleicht kommst du hoch und nimmst doch das Mikro ganz kurz. Weil das ist, sind ja nicht.